ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Ich begrüße ganz herzlich einen Mann, der von sich selbst sagt, ich bin ein Pfälzer Sinto. Er gilt als begnadeter Musiker, engagiert sich schon lange für die Rechte der Roma und Sinti, war als erster Sinto 6 Jahre lang Abgeordneter im Europaparlament. Herzlich willkommen, Leute, Romeo Franz. Hallo.
Guten Morgen.
Sie sind heute zu uns gekommen. Von wo genau?
Ich bin heute aus Altlosheim zu Ihnen gekommen.
Das ist direkt um die Ecke von Speyer, glaube ich.
Ja,
ne?
So gerade mal 2 Kilometer.
Mhm. Sie sind in Kaiserslautern geboren. Später hat Ihre Familie ein Haus gekauft in Spesbach, wo Sie große Teile Ihrer Kindheit verbracht haben. Das ist, glaube ich, so 15 Kilometer oder so von Kaiserslautern entfernt. Ne? Mhm. Dann haben Sie in Ludwigshafen gelebt, jetzt um die Ecke von Speyer. Ich habe Sie eben als Pfälzer Sinto angekündigt und so haben Sie sich selbst ja auch schon bezeichnet. Jetzt haben Sie aber ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Großonkel Pauls Geigenbogen und der Untertitel lautet Geschichte eines preußischen Sinto. Was stimmt denn jetzt?
Nun, es stimmt beides. Ich bin in der Pfalz geboren, in Kaiserslautern 1966 und bin da aufgewachsen und fühle mich der Pfalz unglaublich verbunden, aber es gehört natürlich noch ein zweiter Teil zu mir und das ist die Identität als preußischer Sinto, denn meine Familie, die stammen aus Preußen und wäre nicht der Zweite Weltkrieg mit der Verfolgung der Sinti und Roma da dazwischen gekommen, könnte es gut möglich sein, dass wir heute noch in Preußen gelebt hätten.
Ich finde es insofern interessant, als dass zum Beispiel meine Familie väterlicherseits aus Holland stammt und ich käme nie auf die Idee, zu sagen, wenn mich jemand fragt, woher stammst du, zu sagen, aus Holland, sondern ich würde immer automatisch den Ort nennen, in dem ich aufgewachsen bin. Mhm. Sie können ja auch Ihren Stammbaum wahnsinnig lang zurückverfolgen bis 1850. Das können, glaube ich, die wenigsten von uns. Ist es denn so, dass Ihnen die Herkunft Ihrer Familie so wahnsinnig viel bedeutet?
Ich kann noch weiter zurückgehen. Wir können noch zurückgehen bis 1720 zu unseren Großeltern. Also ziemlich weit. Und die lebten auch schon in Schlesien, Pommern und also Preußen. Und das hat halt eine ganz starke Verbindung zu unserer Heimat. Und das zeigt auch, dass ich mich als preußischer Sinto bezeichne, obwohl ich in der Pfalz geboren bin und mich auch als Pfälzer fühle. Aber das ist etwas, was bei uns, gerade bei den Sinti, sehr, sehr stark ist. Ihre Verwurzelung mit ihrer Heimat seit Jahrhunderten, weil wir schon seit über 600 Jahren hier in diesem Raum leben und Teil dieser Heimat auch sind. Und wie gesagt, das wird uns oft abgesprochen oder nicht so wahrgenommen, welche starke Verwurzelung wir hier im Land haben.
Ist es bei den Roma denn genauso, dass die Herkunft auch schon über Jahrhunderte so eine Rolle spielt?
Dazu muss man kurz wissen, wenn wir jetzt über Deutschland reden, dann und wir als nationale Minderheit, dann sind wir die erste urkundliche Erwähnung ist 1417 gewesen in Hildesheim, also waren sie schon wahrscheinlich im 14. Jahrhundert schon hier gewesen. Die deutschen Roma, die sind hergekommen im Zuge der industriellen Revolution, also um 1800 rum, 1820. Und ihre Identifikation ist halt etwas, sage ich jetzt mal, später. Aber bei uns ist das, bei den Sinti ist das sehr, sehr stark.
Können Sie mal ganz kurz den Unterschied zwischen Roma und Sinti erklären?
Zum einen sind es erstmal, wir sind Menschen und sind eine der größten Minderheiten in Europa oder die größte Minderheit mit etwa in Europa mit 12 bis 15 Millionen Menschen, die extrem heterogen, also sehr, sehr unterschiedlich sind. Es gibt also die Sinti, die in Deutschland sind, gibt es aber auch die Sinti in Frankreich und Italien und anderen Ländern. Es gibt zum Beispiel die Risande in Schweden, es gibt die Calais in Spanien und in Portugal, aber auch in Finnland. Und dann kommt der östliche Teil in Europa, in dem die Gruppe der Roma leben, die sich aber auch unglaublich unterscheiden. Es gibt die Calderasha, es gibt die Lovara, es gibt die Daraju und so weiter. Es gibt also, könnt ihr jetzt nochmal 50 Namen von Gruppen aufzählen. Also eine enorme Vielfalt auch in Sprachen. Unser Romanes, das wir haben, stammt aus dem Altsanskrit, aber hat 200 Dialekte. Und so kann man sich die Vielfalt der Menschen vorstellen. Aber auch die Religion, also wir sind Christen, es gibt aber auch Muslime und andere Gruppen, jeweils da, wo sie gelebt haben, seit Jahrhunderten auch diese Religion haben.
Diese gemeinsame Sprache, Romanes von Sinti und Roma, die verbindet diese Gruppierungen. Heißt, die können sich überall, wo sie auf der Welt leben, verständigen?
Nein. Also wir haben 200 Dialekte in Romanes und es ist auch eine völlig unterschiedliche Entwicklung auch von der Kultur, von der Sprache, auch der Religion. Also wir sind sehr, sehr vielfältig und ich könnte mich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt gleich mit einem rumänischen Rom oder einer bulgarischen Romni direkt ad hoc unterhalten. Das wäre jetzt ungefähr so, wenn ich mit einer Holländerin reden würde und sie holländisch und ich würde deutsch reden. Diese Schwierigkeiten wären da, glaube ich, ziemlich die gleichen.
Wie gut können Sie selbst Romanes?
Ja, ich habe das als Kind schon gelernt. Wir sind also zweisprachig aufgewachsen.
Dreisprachig mit Pfälzisch.
Mit Pfälzisch, ja, und ein bisschen Englisch noch.
Genau. Und haben das auch an Ihre drei Kinder vermittelt, davon gehe ich jetzt mal aus, ne?
Ja, meine Kinder sind auch zweisprachig aufgewachsen und reden beide oder alle drei fließend Romanes und Deutsch und Englisch.
Sie sprechen ja auch lieber als von Sinti und Roma von Romanes-sprachigen Menschen, weil da eben diese ganzen Gruppierungen mit drin sind, die Sie vorhin erwähnt haben. Ne?
Im Kontext, sage ich jetzt mal, steht das damit, dass ich im Europaparlament gearbeitet habe und dass ich dadurch auch ein Punkt war, die Vielfältigkeit der Menschen, der romanischsprachigen Menschen sehen wollte und kennengelernt habe. Und der ist einmal so richtig klar geworden. Also ich habe diesen Begriff nicht erfunden, den gibt es schon 50 Jahre. Aber da war mir klar, diese Unterschiedlichkeiten und diese Vielfalt, die wird überhaupt nicht beleuchtet und wird versucht zu unterdrücken, weil es einfach die Diskriminierung wesentlich leichter macht, wenn man nicht so viel nachdenken muss und wenn man alles tatsächlich in einen Topf reinwirft. Und da gehe ich halt ganz massiv dagegen.
Wenn wir von Diskriminierung sprechen, was ist mit dem Begriff Zigeuner? Ein Wort, das heute vermieden wird, weil es als Schimpfwort gilt, weil es als rassistisch gilt. Sie selbst sprechen vom Z-Wort. Ich weiß aber, dass es in meiner Kindheit absolut üblich war, Sinti und Roma als Zigeuner zu bezeichnen, dass man ein Zigeunerschnitzel bestellt hat im Restaurant. Wurde und wird diese Bezeichnung Zigeuner von Roma und Sinti nie als Selbstbezeichnung benutzt?
Es wird nie als Selbstbezeichnung benutzt und dieses Wort ist ein Wort, mit dem 6 Angehörige meiner Menschen in den Lagern ermordet wurden und deswegen für mich ein absolutes No-Go. Es ist ein Konstrukt der Gesellschaft, dass wir uns, diese Begrifflichkeit haben wir uns nicht gegeben. Ich höre manchmal die Äußerung, dass man sagt, ja, aber ich kenne jemanden, der sagt, du kannst mich gern Z nennen. Und das hat aber einen anderen Grund, nämlich wenn diese Person jemanden treffen würde, also die Angehörige der Minderheit, jemand anderes aus der Minderheit, würde es wohl kaum passieren, dass er sich gegenüber jemandem aus der eigenen Minderheit auch als Z bezeichnen würde, sondern würde seine Eigenbezeichnung sagen. Aber gegenüber der Mehrheitsgesellschaft herrscht da immer noch das Gefühl, dass man nicht angenommen wird und will damit eine kognitive Dissonanz auslösen. Das heißt, er sagt, ja, ich bin ein Z und damit ist gut, ich will mich da nicht weiter in eine Diskussion eingeben. Das ist eine Internalisierung, die stattgefunden hat bei vielen Menschen mit dem Antiziganismus, dass man Angst hat davor.
Wie oft erleben Sie es heute noch, dass Ihnen Vorurteile entgegengebracht werden?
Ich erlebe das immer noch und auch als Abgeordneter erlebe ich das noch.
Was mich wirklich wundert, Sie sind ja überhaupt nicht als Sinto zu erkennen. Also ich würde doch nicht, wenn ich Ihnen jetzt begegnen würde und das nicht zufällig wüsste, auf die Idee kommen, dass Sie Sinto sind.
Sie würden sich wundern, wie schnell Menschen einem als Z, sage ich jetzt mal, identifizieren. Und es ist tatsächlich so. Also es spielt keine Rolle, auf welcher gesellschaftlichen Ebene ich bin. Also ob ich jetzt ein Mensch bin, der, sage ich jetzt mal, ein einfacher Bäcker ist oder Automechaniker oder Abgeordneter, es spielt in dem Fall wirklich absolut keine Rolle. Ich könnte, glaube ich, der deutsche Bundeskanzler sein und dann hätte ich die gleichen Probleme mit dem Antiziganismus, dass man mich diskriminieren würde. Da gibt es keinen Unterschied. Also
es gibt ja auch prominente Beispiele. Ne? Marianne Rosenberg, die Sängerin, hat ihre Herkunft lange verschwiegen. Ja. Charlie Chaplin ebenfalls. Mhm. Können Sie das verstehen, dass Menschen das auch heute noch nicht öffentlich machen, wenn sie Sinti oder Roma-Wurzeln haben?
Ich kann das gut verstehen, wenn man in Sicherheit leben möchte, wenn man einfach gleichberechtigt teilhaben möchte am Leben. Das heißt, wenn man einfach in Ruhe mit seiner Familie leben möchte und nicht behelligt werden möchte mit Diskriminierung, dann, wenn man es kann, dass man es verdeckt hält. Da gibt es sehr, sehr viele andere Beispiele, gerade aus der Zuwanderung nach dem Zweiten Weltkrieg aus Osteuropa oder aus Griechenland, wo Sinti oder Roma hier eingewandert sind im Zuge der Arbeitsmigration, die sich nicht geoutet haben, weil ihnen ganz bewusst war, wir werden hier doppelt nochmal stigmatisiert und dadurch aber auch nicht mehr ihre Sprache gesprochen haben, Romanes gesprochen haben und ihre Kultur nicht gelebt haben.
Lassen Sie uns, bevor wir auf Ihre eigene Geschichte zu sprechen kommen, mal über gängige Vorurteile und Klischees sprechen und woher sie kommen. Ich gestehe, ich war selbst sehr überrascht, als ich mich in der Vorbereitung der Sendung damit beschäftigt habe, darüber, was ich alles nicht wusste. Also fangen wir mal an. Klischee 1. Sinti und Roma sind am liebsten in Wohnwagen unterwegs und ungern sesshaft.
Ein Klischee, das dadurch entsteht, dass Wohnraum den Sinti und Roma oft verweigert wurde und sie natürlich irgendwo unterkommen müssen. Und das war eine Notsituation. Und dann hat man natürlich die Lösung somit gelöst, dass man ja in einem Wohnwagen gelebt hat, dass das rollende Haus auf Rädern dann wurde. Aber der Punkt ist bis heute, dass Menschen mit Romanes-Hintergrund, die so erkannt werden, tatsächlich eine unglaublich große, ein Risiko haben, eine Wohnung nicht zu bekommen, aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit. Das ist Fakt.
Und Sie durften auch, ich habe das gelesen, 1774, das geht schon ganz lange zurück, ne, gab es eben Edikte, die es den Menschen verboten haben, den Sinti und Roma in Städten zu wohnen. Ja, und sie waren ausgeschlossen auch von bestimmten Berufen, weil die Zünfte damals Angst hatten, dass die ihnen Arbeit wegnahmen. Genau was so dazu führte, dass die eben nur ganz bestimmte Berufe ausüben durften, zum Beispiel nicht mehr als Handwerker arbeiten durften, was sie vorher gemacht hatten.
Genau so war das und das hatten sie mit den jüdischen Menschen auch gemeinsam, die auch ausgegrenzt waren. Diese Ausgrenzung dauert heute immer noch fort. Das ist sehr, sehr schade, aber es zeigt, dass der Antiziganismus in seiner Form so stark verwurzelt ist im Denken der Mehrheitsgesellschaft und ganz schwer auch zu verändern ist. Und ich zeige das ja auch gerade in meinem Buch Großonkel Pauls Geigenbogen auf, dass die gleichen Vorurteile, also mein Urgroßvater, der schon vor 111 Jahren sich dagegen gewehrt hat, in seinem Gewerbeschein, dass dort das Z-Wort drin steht, dass schon vor 111 Jahren mein Urgroßvater gegen diese Bezeichnung und gegen diese Diskriminierung schon sich gegengestellt hat und gekämpft hat.
Was die beruflichen Klischees betrifft, da wäre das Klischee zu nennen, dass Sinti und Roma vorwiegend als Bettler, Scheibenputzer oder im besten Fall als Straßenmusikanten leben. Wie ist es denn tatsächlich heute?
Nun, das ist natürlich tatsächlich wieder so ein Klischee, die Berufe, die Menschen nehmen, die vom Antiziganismus auch betroffen sind, sind meist Berufe, die selbstständig sind. Also das heißt, sie wären entweder Kauffrauen oder Kaufmänner oder Musikerinnen oder Musiker. Also Berufe, bei denen man nicht unbedingt eine Anstellung haben muss, weil man davon ausgeht, dass man diesen Job sowieso nicht bekommt. Und da diese Annahme, die wird dann oft, sehr oft leider bestätigt.
Naja, und die Leute, die, ich sag jetzt mal, in Häusern leben und Berufen nachgehen, die werden natürlich gar nicht als Sinti oder Roma wahrgenommen von den anderen, sondern man sieht halt dann auch nur die, die auf der Straße sitzen und betteln.
Gut, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht etwas vermischen. Wir sind heute in Deutschland, würde ich mal sagen, zu 100% Sinti, Deutschen Sinti leben in Wohnungen, in Häusern, also sind nicht mehr reisend auf dem Land. Von wir hier sprechen, das, was Sie angesprochen haben, das sind sehr oft Menschen aus Bulgarien und Rumänien, die schon in ihrer Heimat extrem ausgegrenzt sind und dort als Bettler arbeiten, die hierher gebracht werden, um hier weiter zu betteln, um hier Geld zu verdienen. Also das ist ganz wichtig, dass man das nicht vermischt. Und hier kommen wir wieder in diese Falle hinein, etwas komplett einzupacken in einem und vergessen diese Unterschiedlichkeiten, auch der Situation, wie in anderen Ländern sie stattfindet, die Diskriminierung, welche Auswirkungen sie hat oder wie sie zum Beispiel auch in Deutschland ist.
Es gibt ja auch noch das Klischee, das eigentlich ja was Positives ist. Sinti und Roma sind musikalisch. Ihnen liegt die Musik sozusagen im Blut. Würde ja bei Ihnen stimmen, ne?
Ja, man könnte sagen, ja, weil ich halt Musiker bin, aber ich muss gestehen, es gibt auch bei den Menschen, bei den romanischsprachigen Menschen unglaublich viele, die überhaupt nicht musikalisch sind. Und im Gegensatz dazu, zu der Mehrheitsbevölkerung, also die keine Sinti oder Roma oder von den anderen Gruppen sind, die sind fantastische Musiker. Also ist ja das tatsächlich so ein positives Vorurteil.
Wobei in Ihrer Familie ja viele Musiker waren tatsächlich, ne?
Ja, sicher. Ich kann das auch nochmal.
Also musikalisches Talent liegt zumindest sicher, in Ihrer Familie mit Sicherheit.
Ja, das kann man auch im Buch, im Großonkel Pauls Geigenbogen nachlesen, wie weit es zurückgeht, die Musikergeschichte. Mein Urgroßvater, der Harfe spielte und von der väterlichen Seite die Kapelle Franzens, bei denen alle Musiker waren und in den Ostseebädern gespielt haben, im Leber und so weiter. Selbst meine Urgroßmutter Frieda, die spielte eine Bassgitarre, also es war eine Gitarre mit zwei Hälsen und spielte Klavier. Und ihr Mann, also mein Urgroßvater, hatte ein Kino, ein fahrendes Kino. Und sie machte die Musik, sie machte die Kasse und machte dann zu dem Stummfilm, spielte sie die Musik. Also das war schwer musikalisch, die Familie.
Lassen Sie uns mal auf die Geschichte Ihrer Familie näher eingehen und auf den Untertitel Ihres Buches Geschichte eines preußischen Sintum. Mit den preußischen Tugenden verbindet man ja vor allem Fleiß, Selbstdisziplin, aber auch unbedingten Gehorsam, der später eben in Verruf geraten ist. Welche dieser Werte wurden in Ihrer Familie gelebt?
Also ich glaube, dieses Ordentliche ist, wie Sie gesagt, auch immer Klischees. Ich denke, es gibt viele preußische Menschen,
natürlich,
die nicht so sind. Aber es ist tatsächlich dieses Ordentliche und Strebsame und, wie soll man sagen, niemanden auf der Tasche liegen, sondern zu arbeiten und Erfolg zu haben, auch beruflichen Erfolg. Das liegt gerade auch, wird auch dem preußischen Sinti so nachgesagt. Also sie sind ein bisschen, wie soll man sagen, also möchten gern auch die Direktive übernehmen und da passt schon das Klischee schon manchmal so ein bisschen rein, aber auch gerade bei uns in der Familie, bei denen die Frauen auch doch sehr, sehr stark waren und durchsetzungsfähig, da macht sich das bemerkbar.
Wenn man Ihr Buch liest, apropos starke Frauen, dann hat man den Eindruck, dass die Oma, also die Großmutter, liebevoll von Ihnen Mami genannt, vermutlich der Mensch war, der Sie am meisten geprägt hat in der Kindheit. Mehr noch als Ihre Eltern vielleicht. Wie kam das?
Oh ja, meine Eltern waren jung und wie gesagt auch sehr strebsam. Sie waren also absolut darauf konzentriert, ihr Geschäft zu gründen, halt mit Textilgeschäft. Und meine Oma, die auch immer noch Geschäftsfrau war, hat sich aber um uns gekümmert mit meinem Onkel zusammen. Der war ledig und ich hatte eine ganz starke Bindung zu meiner Oma. Und sie war eine sehr, sehr kluge Frau, sehr belesen, sehr intelligent, sehr gebildet, aber auch sehr modern. Und das, sie hat also, ich glaube, den größten Anteil daran, dass ich so bin, wie ich bin.
Welche Werte hat Ihnen diese Oma vermittelt?
Ehrlichkeit, Güte, zielorientiert zu arbeiten, Nachsicht zu üben. Das waren so ganz, ganz wichtige Werte.
Und die lebte mit im Haus, mit Ihnen, den Geschwistern von Ihnen, ja, und den Eltern. Mhm. Und wenn man Ihr Buch liest, hat man das Gefühl, das war ein unheimlich schönes Familienleben in diesen, ja, Mehrgenerationen aus. Die Sonntage waren toll. Wie sahen die aus, diese Sonntage?
In Großonkel Pauls Geigenbogen beschreibe ich das ja sehr gut mit Alexander Senft. Und da war es diese Sonntage, wo gekocht wurde. Ne? Also Mami hat den Kuchen, den Kirschstreuselkuchen gebacken.
Ich habe richtig Hunger gekriegt, ja, als ich das gelesen habe.
Die Mama oben in der Küche gearbeitet hat. Und dann kam ja Besuch am Sonntag. Ne? Da kam dann entweder, also von der Familie, meine Großtanten oder Tanten und Onkeln kamen dann, da wurde alles vorbereitet und dann wurde gegessen. Und das Gemeinsame, das war unglaublich schön für mich. Und später, je älter ich werde, desto mehr lerne ich diese Erinnerung zu schätzen. Und diese Erzählungen, das ging immer nach einem Schema. Am Anfang war alles sehr lustig, alles sehr schön. Man hat gegessen und getrunken. Und dann, wo meine Urgroßmutter, die war ja dann fast schon 90, die konnte ganz schlecht laufen, ins Wohnzimmer haben wir sie dann gebracht, hat sie dann so ganz leise getrippelt und dann den Kuchen gegessen. Und dann musste ich ihr was am Klavier vorspielen. Und dann kam sie schon wieder mit dem, erst hat sie sich gefreut vom Spielen und dann hat sie angefangen zu weinen und hat dann gesagt, mein Yoshi, der hat so schön Klavier gespielt. Und Yoshi war in Auschwitz, hat zwar Auschwitz kurz überlebt, aber ist danach gestorben und ihre Tochter Bärbel ist ermordet worden im Lager. Und das waren dann wieder die Momente, wo sie über die Verwandten gesprochen haben, die in den Lagern umgekommen sind. Das habe ich als Kind halt alles mitgenommen.
Und das hat sie natürlich, ja, auch nachhaltig geprägt. Ja. Sie haben 6 Verwandte in Konzentrationslagern verloren. Ich glaube, 90% der Sintis und Romas wurden damals ermordet von den Nazis.
Ja.
Und die anderen sind geflohen. Wohin sind ihre Großeltern damals geflohen mit den Eltern?
Also sie sind zum Teil von Berlin bis nach Russland, bis nach Odessa geflüchtet. Das zeigt zum Beispiel auch der Geburtsort meiner Mutter, die 1942 in Zagreb geboren wurde und ein Jahr später mein Onkel in Odessa. Also es sind unglaubliche Fluchtrouten väterlicherseits, die Familie, die aus Bytom geflüchtet sind, nach Italien, wieder zurück in die Tschechoslowakei und dann wieder nach Italien und haben sich da versteckt und versucht durchzukommen. Da sind auch 2 Kinder dann, also die ältesten Söhne, dann ermordet worden. Also es waren eine unglaubliche Fluchtroute, die zurückgelegt haben, diese Wege, oft zu Fuß. Es war also unglaublich.
Wie kam das, dass Sie sich nach dem Zweiten Weltkrieg dann ausgerechnet in Kaiserslautern angesiedelt haben?
Ja, zuallererst hatten sich die meisten in München getroffen. Wohl ganz unbewusst, aber München war die erste deutsche Stadt wahrscheinlich, als sie rauskam aus Österreich, von der Flucht aus Osteuropa. Und in 1948, am 28. November, ist dort mein Vater geboren worden. Mütterlicherseits mein Großvater im Januar 1949 mit 31 Jahren in München verstorben, also ganz jung. Und dort hat sich erstmal alles konzentriert in München. Und dann hat man versucht, ja, wohin? Der Osten war nicht mehr möglich, nach Hause zu gehen. Dieses Zuhause gab es dann nicht mehr.
Schlesien. Ging
vorbei, Schlesien, Pommern und so weiter. Also hat man dann versucht, zu sehen, wo man hinkommt. Dann ist man erstmal nach Nürnberg. Wie gesagt, dieses ist schön nachzulesen in dem Buch. Und dann nach Kaiserslautern. Kaiserslautern war nämlich nicht weit weg von der französischen Grenze, das heißt auch zum Saarland, das damals noch französisch war. Und weil meine Großmutter und ihre Schwestern, wie gesagt, Geschäftsfrauen auch waren und Stoffe verkauft haben, hat sich das rumgesprochen, dass gerade auch im Saarland, im Französischen, damals das Französisch war, auch das Geschäft gut ging mit dem Stoffeverkauf. Und dann hat man sich dort angesiedelt. Und dann 1966 bin ich tatsächlich dann zur Welt gekommen in Kaiserslautern.
Und Sie sagen, Sie hatten eine wunderbare Kindheit in der Familie. Darüber hatten wir schon gesprochen. Ja, was weniger schön war, war Ihre Schulzeit. Mhm. Was haben Sie als Kind, als Sinto da erlebt?
Nun, das hat schon in der ersten Klasse angefangen. Also diese Ausgrenzung, von den Kindern beschimpft zu werden mit dem Z-Wort. Ich wusste das erstmal gar nicht, was das ist, weil wir das selbst gar nicht in der Familie nutzten. Ich war da völlig überrascht. Und dass diese massive Feindlichkeit mir gegenüber war erstmal gar nicht zu erklären. Das hat sich dann darin erstmal geäußert, dass ich auch von den Lehrern erstmal hinten hingesetzt wurde, in die letzte Bank gesetzt wurde und irgendwie...
So nach dem Motto, aus dem wird eh nichts.
So ungefähr und angeboten wurde wie saures Bier beim Sport, bei der Fußballmannschaft, Auswahl und so. Und das hat sich fortgeführt in der ganzen gesamten Schulzeit und das sind keine schönen Erinnerungen, die ich da habe an die Schulzeit und ja, aber das prägt einen Menschen auch.
Gab es denn auch Mitschüler, die zu Ihnen gehalten haben?
Ja, ich hatte Freunde natürlich. Und weil wir, mein Vater auch immer darauf geachtet hat, dass wir uns auch engagieren im öffentlichen Leben. Das heißt, ich war im Schützenverein in Spesbach, wo ich unglaublich gute Erinnerungen habe, wo wir sehr, sehr gute Nachbarn hatten, mit denen wir jahrzehntelang noch weiteren Kontakt haben, bis heute noch Kontakt haben teilweise. Und in dem Schützenverein tatsächlich war es so, dass wir da wirklich angekommen sind. Also mein Vater war ein unglaublich guter Schütze, hat da für Wettkämpfe geschossen, ich dann auch Luftgewehr und so. Das war eine wunderbare Zeit, mit Gemeinsamkeiten, da war das nie ein Thema. Das war etwas, was mich absolut auch wieder geprägt hat und mir auch geholfen hat, den Glauben an die Menschheit, an die Menschheit zu behalten.
Was hat Ihnen in dieser Zeit die Musik bedeutet? Sie konnten ja damals schon Klavier und Geige spielen und zwar deutlich besser als Ihre Mitschüler.
Die Musik hat mir sehr geholfen, auch in der Schule. Und zwar war das ein Zufall gewesen. Und ich war in der Reichswaldhauptschule in Ramstein, damals in der 6. Klasse oder so. Und wir hatten Musikunterricht, die Lehrerin war noch nicht da gewesen und es stand ein Klavier da und ich setzte mich dann ans Klavier und spielte damals, ich glaube, von Richard Kleidermann, Pur Adeline. Und da war natürlich die Mädchenwelt war dann völlig begeistert und ich habe gemerkt, oh, das macht doch was aus, ne? Hier kriegst du Anerkennung, hier wirst du plötzlich wertgeschätzt. Und das führte dann dazu, dass bei einer Verabschiedung einer Lehrerin oder Lehrers mich dann der Rektor fragte, ob ich dann zur Verabschiedung spielen würde. Und das habe ich dann auch gemacht. Und war dann ein tolles Gefühl, was mir gezeigt hat. Das ist eine Möglichkeit. Hier hast du einen Raum, hier wirst du nicht so stark diskriminiert. Ich beschreibe das auch in dem Buch Großonkel Pauls Geigenbogen, genau diese Situation. Aber es hat einen Effekt gehabt. Ich sah, aha, als Musiker bist du anerkannt. Da kommt mir dir positiver entgegen. Als in Anführungsstrichen normaler Mensch hast du da deine Probleme. Und das hat sich in meinem Leben tatsächlich so weitergeführt.
Sie sind dann Berufsmusiker geworden, haben eine eigene Band gegründet, machten Sinti-Jazz, haben das sehr erfolgreiche Romeo-Franz-Ensemble gegründet, das Sie inzwischen in die Hände Ihres Sohnes übergeben haben. Mhm. Ein persönliches Highlight für Sie war sicherlich, Sie sind der Komponist des Stückes Mare Manu Schenge, unseren Menschen. Dieses Stück untermalt das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma akustisch in Berlin. Und Sie haben das eingespielt, nämlich mit dem Geigenbogen Ihres im KZ ermordeten Großonkels Paul, also den Sie jetzt schon mehrfach erwähnt haben. Was hat Ihnen das bedeutet, das machen zu dürfen?
Das war eines der, ich glaube, der wichtigsten künstlerischen Aufgaben, die ich hatte, dieses Stück zu komponieren und einzuspielen für unser Denkmal, für die ermordeten Menschen im Nationalsozialismus. Und es ist jetzt, ich glaube, 12 Jahre her, als das Denkmal eröffnet wurde. Und es ist trotzdem wieder eine traurige Situation, weil gerade jetzt vor 2-3 Jahren die Berliner Senat und die Deutsche Bahn entschieden haben, dass das Denkmal wirklich zum Teil zerstört wird wegen einer Bahntrasse. Und das hat mir dann wieder die Augen geöffnet und gezeigt, dass die Anerkennung des Bewusstseins gegenüber den Sinti und Roma, die auch im Holocaust ermordet worden sind, absolut gering ist. Man hätte sich das niemals richtigerweise beim Denkmal der ermordeten Juden im Nationalsozialismus erlaubt. Das zeigen auch die Pläne, dass man das völlig verneint, aber bei den ermordeten Sinti und Roma, bei dem Denkmal, geht man da sehr rigoros vor. Stelle sich nur vor, da läuft der Tunnel 1 Meter unter dem Becken durch und das gibt also eine unglaubliche Zerstörung, die da stattfindet, auch künstlerisch. Vor allen Dingen der Erschaffer des Denkmals ist Dani Karavan, ein israelischer Künstler. Und man hat da überhaupt keine Sensibilität. Das ist sehr bedauerlich.
Ich würde gerne noch mal auf Ihr Musikerleben zurückkommen, auf etwas weniger Dramatisches, aber ein sehr persönliches Highlight für Sie. Sie durften mal für Stevie Wonder musizieren. Und zwar nicht als Ensemble, sondern ganz privat. Wie kam das?
Ja, ich durfte nicht für ihn musizieren. Mein Bruder Manolito hatte einen Bekannten, der im Tross von Stevie Wonder war und der rief ihn an und sagte, wenn ihr Lust habt, kommt nach München, Stevie Wonder spielt und ihr habt die Möglichkeit, ihn persönlich kennenzulernen. Wir natürlich hin und haben das Konzert gesehen und danach sind wir dann zu ihm in die Garderobe gegangen und haben ihn dann persönlich kennengelernt. Da stand sein Klavier, sein Keyboard und wir wurden vorgestellt und es war natürlich unfassbar eigentlich, was für ein Gefühl das war, Stevie Wonder gegenüber zu sitzen oder zu stehen. Und er fragte uns, was wir machen. Und wir sagten, wir sind Musiker. Mein Bruder sagte, ich singe und mein Bruder spielt Klavier. Und dann hat er gesagt, come on, play something, sing something. Und das vergesse ich nie, diesen Moment. Ich saß dann, habe mich dann an sein Klavier gesetzt, also an sein Keyboard. Und er stand hinter mir und hat mir seine Hände auf die Schultern gelegt. Und mein Bruder Manolito sang und ich begleitete ihn. Also das war der absolute Highlight in meinem Leben gewesen, das Musikalische.
Und Stevie Wonder ließ sich das von Ihnen dann auch noch zeigen, ne?
Ja, und dann setzte er sich hin und sagte, please show me how it works und so weiter. Und dann hatte ich, also wir haben da bestimmt eine halbe Stunde miteinander verbracht. Also das war das Grandioste. Das ist wie, ich sag mal, später wird das sein, wie wenn du persönlich Mozart hast kennengelernt.
Was hat den Ausschlag gegeben für Sie zu sagen, ich will nicht mehr nur Musik machen, ich will mich auch politisch engagieren?
Ich habe ja schon in der ersten Mitte der 90er Jahre Kontakt mit der Bürgerrechtsarbeit bekommen. Und das habe ich halt durchgeführt und irgendwann habe ich gespürt, auch dass im Verein dass ich an die Decke stoße mit meinen Zielen, die ich habe, für Gleichberechtigung zu kämpfen und habe mich dann 2010 der Partei Bündnis 90 Die Grünen angeschlossen und habe mich dann auch dazu entschlossen, für den Bundestag zu kandidieren 2013. Es hat knapp, habe ich es da verfehlt, habe dann gleich weitergemacht fürs Europaparlament und habe dann meinen Platz an einen Nazi verloren, an den Udo Vogt, der damals dann für mich ins Parlament kam. Das war schon sehr bedrückend dann die Situation für mich. Habe dann aber damals den Job bekommen als Geschäftsführer der Hildegard-Lagrenz-Stiftung, die gegründet worden für und von Sinti und Roma. Und habe das dann eine Weile noch gemacht, bis ich 2018 danach gerückt bin. Ja, Jan-Philipp Albrecht, der Minister wurde in Schleswig-Holstein und ich dann ins Europaparlament einzog und habe dann die Arbeit im Europaparlament gemacht.
Was waren denn Ihre Ziele? Was wollten Sie unbedingt verwirklichen, als Sie damals eingezogen sind?
Ich wollte verwirklichen, dass die Staaten gesetzlich dazu verpflichtet werden, Menschen mit Romanes-Hintergrund gleiche Rechte zugänglich zu machen in allen Bereichen. Und das ist leider eine schwierige Geschichte, weil die Kommission, aber auch das, die Kommission auch eher, dass die Kommission sagt, ja, da sind Empfehlungen ausreichend. Empfehlungen, wenn man Empfehlungen ausspricht, dann müssen die nicht von den Nationalstaaten umgesetzt werden, sondern können. Und das war mein Ziel, war ein Gesetz zu schaffen, dass es umsetzt, dass es gesetzlich, dass die Länder gesetzlich dazu verpflichtet werden, das umzusetzen.
Also das ist nicht gelungen. Mhm. Heißt es denn, Sie würden jetzt im Nachhinein sagen, die Zeit war umsonst, diese 6 Jahre?
Nein, ganz und gar nicht. Es ist angestoßen worden dadurch, das Denken. Ich hoffe, dass das jetzt noch weiter geführt werden kann, obwohl ich davon ausgehe, dass dieser Rechtsruck, der jetzt im Europaparlament jetzt auch stattfindet und auch die Konservativen, also die EVP, sehr weit nach rechts rückt, dass diese Themen jetzt nicht mehr so eine große Rolle spielen. Aber für mich war dann die Entscheidung auch, mich mehr auf die, zu Hause auf Deutschland zu konzentrieren, weil wir hier gerade in den Gesprächen sind für einen Staatsvertrag auf Bundesebene mit der Minderheit. Das ist absolut wichtig. Das wird eine ganz, ganz wichtige Veränderungen, positive Veränderungen geben für die gesamte Gesellschaft. Und der Kampf um den Erhalt unseres Denkmals in Berlin, das sind die zwei wichtigen Dinge, um die ich jetzt tatsächlich meine ganze Kraft einsetze, um das umzusetzen.
Wenn Sie nochmal auf die Europawahl, die ja noch nicht so wahnsinnig lange zurückliegt, zurückschauen, dann hatten wir einerseits den Rechtsruck, der deutlich zu beobachten war. Andererseits auch ein sehr schlechtes Abschneiden Ihrer Partei, der Grünen. Ja. Was macht Ihnen mehr Sorgen?
Nun, das schlechte Abschneiden meiner Partei hat natürlich, hat mich natürlich auch getroffen. Ich hätte mir das anders gewünscht. Aber auch meine Partei muss da lernen und die Gewichtungen anders legen in den Themen, denke ich. Das ist ein Thema, das wir machen müssen. Insgesamt ist dieser Rechtsruck nicht überraschend für mich gekommen. Wir haben in den Ländern wie in Frankreich oder in Polen, wo die Peace-Partei lange dran war, und gerade in Osteuropa, ich sage es mal mit Ungarn und so weiter, den Rechtsruck, da ist der Rechtsruck schon vollzogen worden innerhalb der EU. Und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das irgendwann hier in Deutschland auch ankommt. Und das ist eine Situation, wo man sich wirklich Gedanken machen muss, wie können wir dem entgegentreten? Weil es gibt Parallelen tatsächlich dazu von 1933, die Entwicklung. Und den meisten ist das gar nicht so klar, wie man was eigentlich uns dann noch bevorsteht. Und wenn es jetzt in den Vereinigten Staaten dazu kommen wird, dass Trump tatsächlich wieder Präsident wird, dann wird Europa sehr auf sich alleine gestellt sein. Und ich glaube, wir werden eine neue Ära in Europa erleben.
Sie bieten deutschlandweit Seminare Rhetorik gegen Rechts an. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Das kam durch eine Landratswahl in Sonneberg in Thüringen, als ein AfD-Landrat dann bei der Stichwahl gewann. Und das hat mich sehr, sehr mitgenommen. Ich habe dann einen Tag später angerufen bei meiner grünen Kollegin vom Kreisverband und habe gefragt, wie es ihr geht. Und sie waren sehr erschüttert darüber. Und ich habe mich in diesem Gespräch daran erinnert, dass ich vor 20 Jahren bei Diversity Works die Ausbildung machte zum Trainer gegen rechte Stammtischparolen und habe das dann angeboten in Sonneberg, und das kam sehr gut an und die Nachfrage war sehr groß, sodass ich seit August bis heute, glaube ich, 60 Veranstaltungen gemacht habe, quer durch Deutschland, um die Menschen gegen diesen Rechtsruck argumentativ zu stärken. Also Rhetorik gegen Rechts ist absolut wichtig für die Menschen, für die Bürgerinnen und Bürger, damit sie nicht in diese Sprachlosigkeit verfallen, in die so oft die Mehrheitsbevölkerung fällt, wenn sie konfrontiert wird mit dem, ja, mit den rechten platten Sprüchen.
Ja. Jetzt kommt ja nicht jeder von uns in die Situation, dass er mit einer rechtsextremen Partei diskutieren muss. Wohl aber zum Beispiel in Situationen wie, man trifft sich mit ein paar Leuten zum Abendessen und plötzlich drischt eine rechte Parolen oder auf einer Familienfeier sagt ein Onkel plötzlich das, was er schon immer mal sagen wollte. Und man fragt sich, weghören oder soll ich was sagen? Und wenn ja, was ist da Ihr Tipp?
Das, was Sie gerade beschreiben, das ist, hört man sehr oft, dass es so passiert, auch bei der Familienfeier, wo man dann sagt, ja, muss ich das jetzt sagen? Oder da ist man peinlich berührt und schweigt. Und seltsamerweise, derjenige, der diese Parole dann raushaut, der wird dann immer lauter, wenn er keinen Gegendruck bekommt. Aber man kann das auch nett sagen. Man muss es nicht schreien, sondern kann es entgegnen mit Nachfragen. Woher hast du denn diese Information? Kannst du mir denn das sagen, wo ich das nachlese? Wie kommst du denn da drauf? Hast du die Zahlen dazu? Und so weiter und so weiter. Und wir merken dann schon, wenn ich genauer nachfrage und nachfrage und nachfrage, wird der andere immer unsicherer. Aber die Zuhörer, die dabei sind, werden dann auch plötzlich wach und merken, dass diese Parolen ja tatsächlich nur Parolen sind. Und man kann da schon damit sehr, sehr gut arbeiten, wenn man den Mut fasst, nachzufragen, 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 nachzufragen.
Romeo Franz, ein tolles Projekt. Herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Ich habe für Sie jetzt noch ein kleines Geschenk als Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ich greife hier mal in meine gelbe Tasche. Ich hoffe, dass es Sie als Jazzmusiker interessiert. Passt auch so zu Ihrem Leben. The Sound of Rebellion. Zur politischen Ästhetik des Jazz. Ich gebe das mal rüber vom Musikjournalisten Peter Kemper. Und da geht es genau um die Frage, wie politisch ist Jazz und weshalb war er schon immer ein wichtiges Medium gegen Rassismus und Ausgrenzung.
Herzlichen Dank.
Viel Freude beim Lesen.
Dankeschön. Und
Ihnen alles Gute.
Danke, Ihnen auch.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.